Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zu Matthäus 3. Matthäus 3 in unserer Predigtserie durch das Matthäus-Evangelium kommen wir heute zu diesem dritten Kapitel. Und in den ersten beiden Kapiteln hat uns Matthäus mit dem Stammbaum, mit der Geburt, sowie den ersten paar Jahren dieses Königs, mit dem er uns vertraut machen will, bekannt gemacht. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 3 kommen, dann sind jahresmäßig ein paar Jahrzehnte vergangen. Jesus ist jetzt nicht mehr ein kleines Kind, wie in Kapitel 2, er ist eine erwachsene Person und er ist unmittelbar davor, seinen öffentlichen Dienst anzutreten, in die Öffentlichkeit zu treten und zu lehren, wozu er kam. Gemäß Lukas ist er zu dieser Zeit ungefähr 30 Jahre alt. Es ist also eine ziemlich lange Zeit vergangen zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3. Aber noch bevor Jesus ins Rampenlicht kommt, bevor er diesen öffentlichen Dienst beginnt, stellt uns Matthäus diesen Johannes vor. Diesen in Kamelhaaren gekleidet, diesen Heuschrecken essenden Mann, der eine Botschaft hat, die auch für uns heute relevant ist. Eine Botschaft, auf die jeder von uns hören sollte. Wir lesen die Verse 1 bis und mit 12 von Matthäus 3. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernden Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber vielen von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Das ist die Zusammenfassung von dem, was Johannes der Täufer diesen Menschen, die zu ihm kommen, verkündet. Und wir sehen in seiner Predigt zu diesen Menschen vier verschiedene Dinge, vier Punkte, die wir heute gemeinsam betrachten wollen. Erstens, der Ruf zur Buße. Der Ruf zur Buße. Zweitens, die Dringlichkeit der Buße. Die Dringlichkeit der Buße. Drittens, die Frucht der Buße. Und viertens die Verheißung der Buße. Der Ruf zur Buße, die Dringlichkeit zur Buße, die Frucht zur Buße und die Verheißung der Buße. Das sind die vier Punkte, die wir heute Morgen anhand von diesem Text gemeinsam anschauen wollen. Doch bevor wir zu dieser Botschaft des Johannes kommen, wollen wir uns zuerst kurz anschauen, wer Johannes der Täufer ist. Wer ist dieser Mensch, der uns Matthäus hier vorstellt, bevor Jesus, die eigentliche Person, die er uns vorstellen will, in seinem Evangelium auftritt? Wer ist dieser Johannes? In Vers 1 nennt ihn Matthäus der Täufer. Und so ist er auch uns heute bekannt, Johannes der Täufer. Er ist nicht Johannes der Apostel, Johannes, der das Johannesevangelium schreibt. Er ist ein anderer Johannes, Johannes der Täufer. Er war also offenbar bekannt dafür, dass er taufte. Das war das, wofür er bekannt wurde. Das musste der Schwerpunkt seines Dienstes gewesen sein, diese Taufe, die er tat. Er hätte auch bekannt werden können als Johannes der Bußprediger. Oder Johannes der Prophet oder Johannes der Verkündiger. Oder Johannes der Heuschreckenesser. Aber Matthäus und auch die anderen in den Evangelien nennen ihn Johannes der Täufer. Matthäus erwähnt, dass er der ist, der von dem Propheten Jesaja angekündigt wurde. So wie Jesus in Kapitel 2 verschiedene Prophezeiungen erfüllte, so sieht er auch in Johannes den Täufer einen Mann, der kommt und Prophezeiungen erfüllt. Er zitiert in Vers 3 aus Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jesaja bezieht sich hier auf den Weg Gottes. Er braucht in Jesaja den Namen Yahweh, Gott. Und Matthäus oder Johannes sieht hier eine Erfüllung in dem. Und das zeigt uns, dass Matthäus verstand, Jesus macht durchaus er ist durchaus Gott. Johannes der Täufer macht den Weg von Gott, von Jesus, von dem Herrn bereit. Im Lukas-Evangelium erfahren wir noch etwas mehr über diesen Johannes. Wir sehen dort, wie auch seine Geburt angekündigt wird durch einen Engel. Viele von euch kennen diese Geschichte. Sein Vater Zacharias dient als Priester im Tempel. Er und seine Frau sind kinderlos. Und dann erscheint ihm dieser Engel des Herrn. Kommt zu ihm und er sagt, deine Frau Elisabeth und du, ihr werdet einen Sohn gebären und ihr sollt ihm den Namen Johannes geben. Und der Engel sagt ihm Folgendes, ich lese es euch vor, Lukas 1, die Verse 15 bis 17, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und genau dies tut Johannes. Er kommt und er bereitet die Menschen darauf vor, dass der Messias kommt, indem er Menschen zur Buße aufruft. In Matthäus 11, etwas weiter im Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus selbst diesen Johannes der Täufer. Ich lese es euch vor als ab Vers 7. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Und dann sagt Jesus, ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Matthäus und auch Jesus machen also klar, dass Johannes, der Täufer, der prophezeite Elia ist, der vor dem Messias kommen wird. Auch die Kleidung, die wir in Vers 4 von Matthäus 3 beschrieben haben, deutet darauf hin. Es erinnert an den Mantel, der Elia hatte, der aus Wolle bestand. Elia bzw. Johannes kommt. Und er bereitet den Weg von diesem König vor, von diesem Messias, von diesem von Gott eingesetzten und von den Menschen erwarteten König. Nun, was war die Botschaft von diesem letzten und diesem größten Propheten, wie Jesus sagt? Es ist nicht schwierig zu sehen, um was es geht in seiner Botschaft. Es geht nämlich um Buße. Und so ist der erste Punkt, den wir miteinander anschauen wollen, der Ruf zur Buße, der Ruf zur Buße, der durch Johannes den Täufer kommt. Schaut doch noch einmal Vers 2 an. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Johannes ruft die Menschen auf, die zu ihm kommen. Von überall her, von Jerusalem, von Judäa, von überall kommen sie zu ihm. Er scheint ein populärer Prediger zu sein in dieser Zeit. Menschen kommen und sie hören diesen Ruf zur Buße. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wie viele von euch wissen, bedeutet das Wort Buße, das Wort Metanoia, eine Änderung des Denkens, sein Denken zu ändern, sein Gesinnen zu ändern, die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Dinge sehen und betrachten, zu denken. Dies bedingt erst einmal, dass unser Denken falsch ist von Natur aus. Wenn Johannes kommt und diese Menschen aufruft, ihr Denken zu ändern, dann bedeutet das, dass unser Denken von Natur aus falsch ist. Und die Bibel spricht hier ganz deutlich dazu. Von Natur aus sind wir nicht in Richtung Gott orientiert, sondern weg von Gott. Wir suchen Gott nicht, wir wollen Gott nicht ehren, sondern wir suchen unsere eigene Ehre. Wir streben nicht danach, von Natur aus seinen Willen zu tun, sondern wir suchen, unseren Willen zu vollbringen. die guten Gebote, die Gott uns gibt, erscheinen uns wie eine Einschränkung. Etwas, das uns unsere Freiheit beraubt. Anstatt dass wir erkennen, dass Gottes Gebote da sind, um uns Freiheit zu geben. Buße bedeutet dies, anzuerkennen und davon umzukehren. Buße bedeutet einmal ganz generell, ich bin mit meinen eigenen Wegen in die falsche Richtung gegangen. Bitte vergib mir, Gott. Jesus, du bist jetzt Herr von meinem Leben und ich will deinen Willen tun. Buße bedeutet ganz generell gesagt, Jesus als nicht nur deinen Retter anzuerkennen, sondern auch als deinen König. Du kehrst um davon, deinen eigenen Weg zu gehen und du gehst jetzt den Weg von diesem König. Aber Buße bedeutet auch ganz spezifisch, von deinen falschen Wegen umzukehren. Was ich letzte Woche von meinem Arbeitskollegen gesprochen habe, war nicht ehrlich und aufrichtig. Bitte vergib mir, Gott, und hilf mir. Gib mir die Kraft und den Mut, das zu berechtigen und von nun an aufrichtig zu leben. Der englische Prediger J.C. Ryle hat wahre Buße wie folgt zusammengefasst. Er sagt, A, wahre Buße beginnt mit Sündenerkenntnis. Er sagt, die edlen Gedanken eines Menschen über sich selbst schmelzen wie Butter in der Sonne. Wir beginnen zu merken, dass wir nicht gut sind aus uns selbst. Wir erkennen unsere Schuld und unsere Sünde. Wir erkennen, dass unser Denken nicht dem entspricht, wie es Gott möchte. Und dadurch auch unser Handeln entspricht nicht dem, was Gott möchte. Wahre Buße beginnt mit dieser Erkenntnis, mit Sündenerkenntnis. B, sagt er, wahre Buße wird fortwährend Reue für begangene Sünde bewirken. Er sagt, der Mensch trauert über verschwendete Zeit, vergeudete Talente, darüber, dass er Gott verächtlich behandelt und seiner eigenen Seele Leid angetan hat. Wahre Buße wird fortwährend Reue für begangene Sünde bewirken. Mir wird bewusst, dass so wie ich bisher gelebt habe, nicht in Ordnung war. Es ehrte Gott nicht. Und ich will aufhören mit diesem alten Leben. Er sagt, C, wahre Buße wird außerdem zum Bekennen von Sünde führen. Er sagt, die Zunge eines Bekehrten wird gelöst. Er verspürt den Drang, zu jenem Gott zu sprechen, gegen den er gesündigt hat. Wahre Buße führt nicht nur dazu, dass ich mich schlecht fühle über mich selbst. Es führt nicht nur dazu, dass ich die Sünde erkenne, sondern ich will sie bekennen vor Gott. Gott, was du sagst über mich, ist richtig. Ich habe dich nicht gesucht. Ich habe dich nicht geehrt. Bitte vergib mir dafür. Er sagt, D, wahre Buße äußert sich weiter in einem klaren Bruch mit der Sünde. Ein neuer Herrscher regiert in seinem Herzen. Er legt den alten Mensch ab, was Gott gebietet. Das möchte er nun tun. Und was Gott verbietet, versucht er nunmehr zu meiden. Wahre Buße führt dazu, dass ich nicht nur meine Gedanken über etwas ändere, sondern auch meine Taten. Das, was ich nicht getan habe, das Gott von mir möchte, möchte ich jetzt tun. Und das, was ich getan habe, das Gott nicht von mir möchte, das möchte ich jetzt nicht mehr tun. Er sagt, wahre Buße zeigt sich schließlich in einer dauerhaften, tiefen Abscheu vor aller Art von Sünde. Bei wahrer Buße geht es nicht nur um die Sünden, die mich stören, weil sie mir selbst peinlich sind, wenn sie andere erfahren würden oder wenn sie andere sehen, weil sie öffentlich sind. Bei wahrer Buße stören mich auch die Sünden, die niemand sieht. Und mich stören auch die Sünden, die in der Welt akzeptiert sind, die eigentlich die Menschen nicht wahrnehmen, die Menschen vielleicht sogar gut finden. Ryle sagt, wahre Buße ist die grundsätzliche Ausrichtung eines Herzens hin zu Gott, weg von allem Bösen. Ryle ist aber auch realistisch, so wie es die Bibel auch ist, dass wahre Buße nicht eine perfekte Buße ist. Und er sagt, nicht selten passiert es aber auch, dass er, der Mensch, der wirklich Buße tut, nicht nur das tut, was er eigentlich tun will. Er findet in sich eine bösartige Kraft, die sich gegen den Geist Gottes stellt. Er stellt fest, dass er kalt ist, wenn er heiß sein sollte. Dass er rückwärts geht, wenn er vorwärts gehen sollte. Dass er träge ist, wenn er sich im Dienste Gottes bemühen sollte. Er ist sich seiner Schwächen voll bewusst. Wenn wir uns Gedanken machen über das Wesen der Buße, dann ist es auch wichtig zu verstehen, dass Buße immer im Zusammenhang steht mit dem Glauben. Dass der Glaube und der Buße zwei Seiten der gleichen Medaille sind, dass das eine nicht ohne das andere kommt. Buße ist das Abwenden von der Sünde und Glauben ist das Hinwenden zu Jesus Christus im Glauben. Und beides kommt unweigerlich immer zusammen. Wir können nicht Buße tun, wenn wir nicht auch auf Jesus als unseren Herrn vertrauen gleichzeitig. Kann er uns nicht abwenden von der Sünde, wenn wir uns nicht unserem guten und gnädigen Herrn anvertrauen im Glauben. Auch hier ist Ryle hilfreich. Er sagt, wahre Buße, so wie ich sie vorher beschrieben habe, gibt es nie allein im Herzen eines Menschen. Sie hat immer einen Gefährten bei sich, einen gesegneten Gefährten. Sie ist immer begleitet von lebendigem Glauben an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Wo Glauben ist, da ist auch immer Buße. Und wo Buße ist, da ist auch immer Glauben. Wie sieht es aus in deinem Leben? Bist du diesem Ruf der Buße gefolgt, den Johannes nicht nur an die Menschen dieser Zeit richtet, er will auch uns vorbereiten auf das Kommen des Messias, des Königs? Hast du in deinem Leben Buße getan? Einmal ganz generell diesen Richtungswechsel von dir selbst zu Gott, von den falschen Wegen auf den Weg Gottes. Aber dann auch ganz spezifisch, gibt es in deinem Leben heute Morgen Dinge, ganz bestimmte Dinge, über die du Buße tun solltest, die du vor Gott bringen sollst, die du bekennen sollst, von denen du Abstand nehmen sollst. Brauchst du heute Morgen diesen Richtungswechsel, von zu dem Johannes uns aufruft? Als erstes sehen wir diesen Ruf zur Buße, den Johannes an uns richtet. Als zweites sehen wir die Dringlichkeit der Buße. Die Dringlichkeit der Buße. Wenn wir heute das Matthäus-Evangelium lesen, dann geschieht dieses Ereignis oder diese Ereignisse Schlag auf Schlag. Die Geburt von Jesus wurde angekündigt, er wird geboren. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenland, dann geschieht das mit Herodes, der die Kinder in Bethlehem tötet. Seine Eltern ziehen weg, zuerst nach Ägypten, dann nach Galiläa. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und ruft diese Menschen auf, umzukehren, weil der Messias kommt. Und es scheint uns so, als würde das alles auf einmal passieren. Aber wenn wir uns in diese Volksmenge versetzen, die hier zu Johannes kommt, von überall her, dann haben die noch nichts von der Ankunft ihres Messias erfahren. Diese Ereignisse, die beschrieben wurden bis daher, spielten sich im privaten Rahmen ab. Sie wissen noch nicht, das Volk, dass Jesus geboren ist, dass er bald auftreten wird und kommen wird. Aus ihrer Perspektive warten sie immer noch seit Jahren, seit Jahrtausenden auf den Messias. Seit 400 Jahren gab es keine Prophetie mehr im Land. Und wie einfach ist es für dieses Volk zu denken, dieser Messias kommt noch lange nicht. Wir können so weiterleben wie bisher. Wir haben noch Zeit, umzukehren. Ohne Zweifel muss es schwierig gewesen sein, für Johannes die Volksmenge zu überzeugen von dieser Dringlichkeit, dass sie jetzt Buße tun sollen. Und genau ähnlich ist es heute. Denken nicht viele von uns, dass Jesus schon 2000 Jahre nicht gekommen ist und wir sehen keine Dringlichkeit, dass wir umkehren sollen. Wir erkennen nicht, wie Gott vorbereitet, dass dieser Messias zurückkommt zum Gericht. Es ist schwierig, dass wir heute überzeugt werden von dieser Dringlichkeit, dass es jetzt Zeit ist, Buße zu tun. Dass die Rückkehr dieses Königs, so wie sie im Neuen Testament geglaubt haben, unmittelbar bevorsteht. Und dass auch wir jeden Tag in dieser Dringlichkeit leben sollen. Selbst wenn niemand von uns weiß, ob Jesus heute zurückkommt oder in Hunderten von Jahren. Aber dieser ganze Abschnitt in Johannes 3 ist geprägt von dieser Dringlichkeit. Schon in Vers 2 tut Buße und dann begründet er, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Leute sehen das noch nicht, dass Jesus wirklich ganz nahe ist. Aber sie müssen es glauben. Und dann in Vers 10 sagt er, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Seht, er sagt, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, umzukehren. Diese Axt, die diesen Baum, der keine Wurzel umhauen wird, ist schon am Baum. Auch in Vers 12 erwähnt er diese Dringlichkeit. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er spricht hier von Jesus. Und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes beschreibt hier, wie Jesus, der die Wurfschaufel jetzt schon in seiner Hand hat, bereit ist zum Gericht. Wie er richten wird, wie er verbrennen wird, all die Spreu. Die keine Frucht bringt, die für nichts ist. Er spricht von denjenigen, die nicht Buße getan haben. Seht ihr, wie Johannes will, dass wir erkennen, dass dieser Ruf zur Buße dringend ist. Niemand von uns weiß, wie lange es noch möglich ist, Buße zu tun. Aber Johannes zeigt uns noch etwas Drittes im Zusammenhang mit der Buße, und das ist die Frucht der Buße. Die Frucht der Buße. In unserer Definition der Buße haben wir gesehen, dass Buße eine Herzensangelegenheit ist, ein Umdenken, wie wir denken, ein Wechsel von unserer Gesinnung. Doch auch wenn Buße etwas Innerliches ist, heißt das nicht, dass echte Buße nicht auch äußerlich sichtbar sein muss. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Buße ist etwas Innerliches, das aber äußerlich sichtbar werden muss. Und genau dem lesen wir in den Versen 7 bis 10. Matthäus berichtet uns hier, wie viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu Johannes kommen. Sie sind interessiert zu hören, was dieser beliebte Prophet zu sagen hat. Aber sie kommen nicht, um zu hören, um zu lernen. Sie kommen, um zu beurteilen und zu richten. Die Pharisäer waren die Experten des Alten Testamentes in dieser Zeit. Und sie dachten, sie könnten Gerechtigkeit vor Gott erlangen, indem sie möglichst gut leben, indem sie den Buchstaben des Gesetzes genau erfüllen. Sie untersuchten die Schriften genau und sie wussten genau, was sie und Menschen tun mussten, um vor Gott gerecht zu sein. Wir sehen in den Evangelien, wie sie genau dieses Ziel verfehlten, weil sie nicht verstanden, was das Ziel des Gesetzes war. Sie waren einflussreich in der religiösen Welt. Die Menschen des Volkes hörten auf sie als die Experten des Gesetzes. Und daneben erwähnt Matthäus die Sadduzäer, die zu Johannes kamen. Die Sadduzäer waren Feinde von den Pharisäern. Sie konnten sich nicht ausstehen. Es waren Gegensätze, die gesetzlichen und die liberalen, könnte man sagen. Die Sadduzäer waren politisch und wirtschaftlich einflussreich. Und beide Gruppen kommen zu Johannes. Nicht, weil sie seinem Ruf zur Buße folgen wollen, sondern um ihn zu beurteilen. Vers 7, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Seine Worte sind wenig einladend, seine Worte zeugen nicht von Barmherzigkeit, aber sie sind trotzdem liebevoll, weil sie wahr sind und weil er ihnen bewusst machen will, dass ihr Gesetze halten, sie nicht gerecht macht vor Gott. Und weil er ihnen zeigen will, dass sie das Volk mit ihrer falschen Lehre und Gesetzlichkeit verführen. Wer hat euch eingeredet, fragt er, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Johannes spricht hier etwas an, was auch uns heute so einfach passieren kann. Wir können uns einreden, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass es gut ist um unsere Seelen. Es gibt genügend Prediger, die wir hören können, die wir lesen können, die wir aussuchen können, die uns genau das sagen, was wir hören wollen. Es steht gut um deine Seele. Mach dir keine Gedanken. Aber Johannes macht deutlich, auch wenn du noch so viel weißt über die Bibel, auch wenn du noch so bemüht bist, gerecht zu leben, wenn du diesem Ruf zur Buße nicht folgst, dann redest du dir nur ein, dem zukünftigen Zorn zu entfliehen. In Vers 8 spricht Johannes ein weiteres Problem an. Wir können denken, dass weil wir einmal ein Bekehrungserlebnis gemacht haben, es jetzt gut um uns steht. Doch Johannes macht deutlich, dass auch wenn Buße etwas Innerliches ist, es Früchte bringen soll. Es Früchte bringen muss. Er sagt in Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Es reicht nicht, wenn deine Bekehrung etwas Privates für dich ist. Es reicht nicht, wenn man nichts sieht von deinem Glauben und deinem Leben. Und in Vers 10 sagt er, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er spricht nicht davon, dass wir unser Heil erarbeiten. Aber von der Wahrheit, dass echte Buße auch Frucht mit sich bringen wird. Wenn eine zunehmend gottlose Welt keinen Unterschied sieht zwischen deinem Leben und ihrem Leben, kannst du dann wirklich sagen, dass es Frucht gibt in deinem Leben? Ich möchte euch bitten, kurz zum Lukas-Evangelium zu gehen, Lukas 19. Wir sehen dort ein gutes Bild für diese Frucht der Buße, die Johannes hier anspricht, in Matthäus 3. Lukas 19, wir lesen die Verse 1 bis 10. Und er, Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sehen hier ein Beispiel von einem bußfertigen Herzen. Dieser Zachäus, dieser Oberzöllner, hätte sagen können, dass es ihm leid tut, was er tat. Er hätte sich entschuldigen können und Vergebung bitten können bei diesen Menschen, von denen er betrogen hatte. Aber was wirklich zeigt, dass seine Buße eine echte Buße ist, sind seine Früchte. Wie er weitergeht in seinem Leben, nachdem ihm seine Sünde bewusst wurde. Er behält das Geld, das er durch diesen Betrug angehäuft hat, nicht für sich. Und denkt, ich habe mich ja entschuldigt, ich habe das ernst gemeint, sie sollen mir vergeben. Nein, er ist bereit, es zurückzugeben. Sogar vielfältig. Und dieses Verhalten von Zachäus erfordert Demut. Zachäus muss sich diesen Menschen stellen, die er betrogen hat. Er muss auf sie zugehen. Er muss bekennen, dass er sie betrogen hat. Zachäus setzt sich unter Umständen dem Zorn dieser Menschen aus. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass diese Menschen, die er betrogen hatte, alles so liebevolle und selbst demütige Menschen waren, dass sie sagen, ich vergebe dir, Zachäus. Nein, Zachäus hätte sich ganz sicher im Zorn diesen Menschen ausgesetzt. Menschen hätten nicht mit Verständnis reagiert auf sein Bekenntnis, ich habe dich betrogen. Und das bedeutet auch Arbeit von Seiten Zachäus. Dass er sich Gedanken macht, wen habe ich betrogen, auf wen muss ich zugehen. Und das alles zeigt uns sein bußfertiges Herz. Seine Buße ist nicht eine rein private Angelegenheit zwischen ihm und Gott. Nein, sie wirkt sich aus auf die Menschen, gegen die er gesündigt hat. Wir gehen zurück zu Matthäus 3. In Vers 9 spricht Johannes ein weiteres Problem an. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Wir können meinen, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, einfach, weil wir in eine christliche Familie geboren wurden. Oder weil wir in einer Gemeinde aufgewachsen sind. Oder weil wir eine Gemeinde besuchen seit längerer Zeit. Doch wenn all diese Dinge ein Segen sein können, damit wir zu echter Buße finden, sind all diese Dinge ohne wirkliche Bußung nicht unser Heil in Beziehung auf Gott. Buße erfordert Früchte und so ruft uns Johannes auf, mit unserer Buße auch Früchte zu bringen. Als Viertes sehen wir die Verheißung der Buße. Johannes tauft Menschen, die Buße tun, sie kommen zu ihm, sie bekennen ihre Schuld vor Gott, sie bitten um Vergebung und er tauft sie. Es ist übrigens noch nicht die christliche Taufe, die wir später ganz am Schluss sehen im Matthäus-Evangelium. Aber er tauft sie als Bekenntnis für ihre Buße. In Vers 11 erwähnt er ja doch, dass es noch eine weit wichtigere Buße gibt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Johannes gibt uns auch eine Verheißung zur Buße. Denn dieser, von dem er schreibt, der nach ihm kommt, kam. Und er tauft Menschen mit dem Heiligen Geist. Und es gibt heute ganz viel Diskussion über, was genau diese Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet. Was es ganz sicher bedeutet, ist, dass Jesus uns den Heiligen Geist gibt. Er spricht hier nicht von einer zweiten Erfahrung, die nach der Bekehrung irgendeinmal geschieht. Er spricht davon, was passiert, wenn wir heute Buße tun. Wir werden nicht getauft mit der Taufe des Johannes, sondern wir werden getauft mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Verheißung für uns heute, wenn wir umkehren von unserer Schuld, von unserer Sünde und auf Jesus Christus vertrauen und Buße tun. Dann schenkt uns Gott seine Gegenwart durch den Heiligen Geist. Dieser heilige Gott, dieser Schöpfer von Himmel und Erde, dieser ohne Schuld, diese Person ohne Schuld kommt in uns und wohnt in uns. Gott, unser Schöpfer, Gott, unser König, kommt ganz persönlich zu jedem von uns und begegnet uns durch den Heiligen Geist. Diese Botschaft des Johannes ist nicht nur für die Menschen damals, sondern auch für dich und mich heute. Er ruft uns auf, Buße zu tun. Und er ruft uns auf, diese Dringlichkeit zu erkennen. Er ruft uns auf, Frucht zu zeigen, damit die Buße echt ist. Und er erinnert uns an diese wunderbare Verheißung, dass Gott selbst zu jedem von uns kommt und Wohnung in uns einnimmt. Er bereit ist, sich zu demütigen, seine Schuld zu bekennen und auf den zu blicken, der für unsere Schuld am Kreuz gesühnt hat. Lass uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für Jesus, den König, der gekommen ist, um uns Menschen zu retten. Vater, wir danken dir für treue Menschen wie Johannes, aber auch all die Menschen heute, die uns zur Buße aufrufen. Wir bitten dich, dass du jedem von uns diese Gnade schenkst, damit dieser Ruf zur Buße nicht über unsere Köpfe hinwegfliegt. Damit dieser Ruf zur Buße nicht erstickt wird durch die Sorgen des Lebens und unseren Herzen, sondern damit jeder von uns zu wahrer Buße finden kann. Wir wissen, dass allein du das bewirken kannst. Und wir bitten dich, dass du durch dein Wort dieses Werk in jedem Herzen von uns tust. Amen.